Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Herzlichst willkommen und einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Kann ja natürlich auch sein, dass ihr uns in der Früh schon zuhört, beim Autofahren oder beim Mittagessen. Auf jeden Fall schicke ich euch gleich mal ein Prost in den Äther aus. Wir sitzen nämlich gerade bei einem guten Glas Wein mit unseren Stargast-Zeit. Wir haben heute mal schon wieder Premiere, aber zu dem kommen wir gleich. Servus, Haus Andi.
Servus, Herr Stürmer. Grüß dich, du geiler Hund.
Du hörst dich heute ganz anders an.
Wahrscheinlich, weil ich tiefenentspannt bin. Entspannt.
Also mir kommt nämlich vor, weil wir
das
haben
sind meine, das sind meine Wellness-Gummies, was der?
Wellness-Gummies, genau. Mit was haben wir da drin? Ashwagandha.
Ashwagandha und Shilajit.
Ihr müsst nämlich auch wissen, wir haben heute zweierlei Premieren. Erstens einmal haben wir heute den ersten Star-Winzer da.
Baba.
Und wir haben ein neues Equipment. Also wir nehmen jetzt mit einem, wie nennt ihr das, schimpft ihr das? Studio-Mixer.
Rode Studio.
Genau, und darum hören wir es ein wenig anders an. Wir sind gespannt, wie das von der Qualität herumkommt, weil normalerweise haben wir immer solche Optionen gehabt, wo jeder sein eigenes Mikro hat, am Laptop angeschlossen und haben das dann zusammengeschnitten, weil wenn ich auf Saison bin, ach, Saison sage ich schon wieder, das ist schon ein paar Jahre aus.
Im Kopf auf Saison.
Genau, was nur wie die Vogel zwitschern hörst, dass die ins Meer rauschen. Von der Messe natürlich, dann sind wir ja getrennt voneinander und dann passt das System noch. Aber wir haben jetzt weiterentwickelt und wir haben jetzt ein ziemlich professionelles Gerät da und werden es heute mal austesten.
Es schaut aus wie so eine Drum-Machine aus den 80er Jahren. 8 verschiedene Farben, 7 Eingänge, ziemlich, eigentlich extrem Hightech, aber Low-Technologie, weil alles analog ist. Wir sind jetzt nämlich wieder analog, vorher waren wir digital, jetzt sind wir analog. Wie geil ist das? Aber, also wenn es halt scheiße klingt, ist die Technik schuld. Wenn die Schmäh scheiße sind, ist die Technik schuld.
Und
nur der Winzer ist geil.
Und wenn man falsch Zimmer bucht, hat, ist auch die Technik schuld.
Das, über das sprechen wir später vielleicht.
Übrigens,
liebe Grüße an den Erwin Erb, der uns gesagt hat, wir sollen diesmal einfach einmal unsere privaten Wehwehchen und unsere waschweiberischen, was hat er gesagt?
Unsere Mimi.
Genau, sollen wir für uns behalten. Weißt du, was wir machen, lieber Erwin? Das machen wir. Wir legen halt voll los. Wir knallen halt rein. Und ich würde sagen, stell unseren Stargast vor.
Unseren Stargast, der kommt her aus dem Burgenland, heute aus dem schönen Burgenland, aus dem nördlichen Burgenland, genauer gesagt aus Gois. Langjähriger Freund, mittlerweile schon ein sehr guter Freund von mir geworden. Ich glaube, wir kennen uns seit dem Ischgl-Ausflug 2006, wenn man das täuscht, durch unseren, deinen ehemaligen Bundeswehrkollegen, glaube ich. Und einer meiner besten Freunde, Andi Hofbauer. Liebe Grüße, gingen raus nach Tulfes in die Ruhe. Und jetzt darf ich vorstellen, unseren Star-Winzer Erich Schumann.
Bada!
Servus!
Hallo, grüß euch!
Erich ist ein Winzer, aus einer Winzerfamilie mit einiges schon einer großen Fläche. Aber ich glaube, erzähl mir selber, wer bist du, was saufst du, was frisst du?
Hallo, grüß euch! Ich habe so eine Freude. Erste Mal Podcast. Jetzt weiß ich nicht, darf man trinken auch nebenbei?
Ja, sicher, aber da haben wir gleich mal Prost.
Da haben wir mal zusammenstessen.
Genau, sonst geht da gar nichts.
Was trinken wir denn? Fangen wir gleich mal an, bevor wir da richtig einsteigen.
Wir trinken mal gleich was Gescheites für Erwachsene. Wir haben jetzt im Glas Pinot Blanc 2023. Das ist schon richtig kräftig. Toller Speisebegleiter, kräftige Speisen, kräftiger Wein. Zu mir, ich habe einen Weinbau mit der Landwirtschaft und mache das mit meinem Bruder gemeinsam in der 5. Generation. Wir haben bewirtschaften 15 Hektar Weingarten. Davon sind 60% Weißwein und 40% Rotwein. Landwirtschaft machen wir bei den 400 Hektar und da machen wir hauptsächlich alles mit Kerndl, Weizen, Gerste, Hafer.
Zählt du die Marihuana-Plantage dazu, oder?
Das geht in den Weinbau.
Achso, geht in den Weinbau.
Das sind dann zwischen die
Stück. Suchtmittel fahren alle zusammen.
So was. Nee, ich meine, das hat ja gar nicht so klein. Ich meine, 15 Hektar, ist das alles, macht ihr Zukauf auch, oder habt ihr da nur eins, also Eigenanbau?
Nein, ist alles Eigen.
Alles Eigenanbau.
Darf ich gleich was zwischenfragen? Warum nicht nur Weinbau?
Eben, das kommt von meinem Vater, das zweite Standbein war die Landwirtschaft. Mich hat das dann nicht so interessiert und dann ist der Bruder ins Spiel gekommen und der hat gesagt, der hat ganz was anderes gemacht vorher, der war Lebensmittel-Biotechnologie studiert, war er bei der Kohle oder bei der NÖM und bei der Rauch und dann nach 10 Jahren Wien hat er gesagt, interessiert mich nicht. Er macht das mit mir daheim. Schwerpunkt Landwirtschaft und ich mache mehr in Weinbau.
Okay, das habt ihr dann auf der praktisch. Ich muss auch gleich dazu sagen, wir waren jetzt drei Brüder, wenn ich gleich mal reingrätschen darf. Einer, der Martin, ist ja leider vor 15 Jahren gestorben, glaube ich. Ja. Mit dem hast du den Weinbau betrieben, glaube ich. Er war in Außendienst, gell,
und du hast. Der Martin hat die Ausbildung gehabt, Tourismus, und der hat dann eine Familie gegründet und hat gesagt, das ist halt berufsfeindliches, immer unterwegs. Tourismus ist halt das Richtige. Und dann hat er gesagt, er hatte gute Kontakte und hat den Wein verkauft und gestartet. Hat es ein Messen.
Ja, cool, ich kenne euch. Ja, ich bin mit euch schon von der Messe gestanden, 2014, glaube ich, das erste Mal auf der Gast. Da bin ich mit zwei Winzer, also mit dir, mit einem anderen gestanden. Das erste Mal mit dem Beef Tartar, das weiß ich noch. Das war cool. Und ich kenne die Familie jetzt schon relativ lang und der Mama und den Papa mag ich wirklich voll gern, weil sie herzliche Menschen sind, werden natürlich auch.
Und dann haben wir noch einen ganz einen guten Freund miteinander. Also es gibt ja nichts besser wie einen geilen Nachbarn.
Stimmt.
Auch ein Andi, liebe genau. Grüße.
Der kommt uns an, das Mikrofon ist der Bittner Andi.
Ich kenne ihn, na, der geile Andi.
Ja, ich meine, das stimmt. Jetzt haben wir auch schon wieder zwei Andis, hast du auch schon da. Ich meine, das ist ja ganz lustig, wenn ich nach Gals fahre, letztes Jahr, ich weiß nicht, was für Folge das war, dann bin ich auch von Gals zurückgekommen und das ist immer, es endet immer mit keinem trockenen Auge, sagen wir es so. Wir starten meistens beim Erich, dann beim Andi, dann sind wir meistens beim Grausohn, beim Preisinger. Da haben wir uns letztes Mal in Sanctus an und gegeben, ja, und so. Wo geht man halt durch Gals? Aber jetzt weiter zu euch am Weingut. Wo sind eure Stärken? Was machst du? Du bist der Jäger, bist du auch noch. Du bist ja ein sehr umtriebiger
Mensch. Was isst du? Am liebsten ist natürlich das, was ich selber schieße. Und gibt halt nichts Besseres. Nicht? Das ist für mich ein bisschen Ausgleich. Draußen sitzen, in die Luft schauen und dann, wenn es passt.
Draußen sitzen, in die Luft schauen.
Das klingt wie in der Oberfrühe.
Genau, ja, da haben wir gar nicht gewusst, wo wir hinschauen sollen. Ja, genau.
Aber das heißt, du isst gern wild.
Ja, ich isst gern Fleisch.
Das ist jetzt einmal ein Statement. Ich würde sagen, das lassen wir einfach so stehen. Wie schaut es mit dem Speck aus? Das ist für mich immer so ein Thema. Kann man eigentlich aus wild Speck machen?
Wildschwein würde sich dafür eignen. Rehe nicht, weil Rehe ist nicht fett.
Sollte da mal ein Wildsauerspeck überbleiben? Ich kenne jemanden. Das ist der mit einem Auge und mit den zwei Daumen. Der darf das nehmen. Aber anyways, also das heißt, du jagerst gern?
Red mal von Wein.
Wein, genau.
Weißwein, Welschriesling, grüner Veltliner, Muskat, Weißburg und ein Chardonnay.
Boah, so voll breite Paletten.
Und da schauen wir halt, grüner Veltliner, Welschriesling ist eher die spritzig leichte Variante. Muskat machen wir hauptsächlich für Frizzante. Und Chardonnay und Burgunder ist dann kräftig.
Darf ich gleich was zwischenfragen? Warum so viele verschiedene Sorten bei Weiß?
Das hat sich so ergeben. Die Vielfalt ist irgendwo unsere Stärke und ich weiß halt nicht, was ich weglassen sollte. Weißt,
wir haben da schon. Nein, das ist nur eine Frage, weil es gibt viele, die konzentrieren sich dann auf ein oder zwei Sorten. Sehr stark. Ja. Aber das heißt, du magst die Breite, du magst die Vielfalt. Magst du alles düfteln?
Mir darf das Sauvignon noch taugen.
Siehst du? Kann man nur was machen in Österreich?
Aber Sauvignon ist ja in Gals jetzt nicht so typisch beheimatet, oder? Ich meine, der Grüne Veltliner war jetzt auch nicht so urtypisch, aber es hat man einfach in Österreich, dass man Grüne Veltliner passt. Ich meine, der Weißburgunder, der passt perfekt zu euch im Gebiet und der ist seitdem ich kenne, Pinot Blanc, der ist schon immer geil, mega geil bei euch.
Ja, aber jetzt hast du noch Gastronomie beliefern, da brauchst du einen Grüne Veltliner. Oder Sportvereine. Gibt nach wie vor einen Doppler.
Volksmagnum.
Wird die wirklich noch gefragt?
Beim Sportverein schon, ja.
Aber da kommt man wahrscheinlich ein Fass Lachi liefern, oder? Die würden wahrscheinlich auch die 10 Liter Keks nehmen.
Ja, die Sache ist, wenn da mal Wochen keine Kantine drin ist, steht eine Woche offen und dann.
Ja, das ist nichts.
Das ist auch schon. So ein Doppler ist drauf und der ist eh gleich mal weg.
Was sonst?
den Kronenkorken stoppt es nicht mehr zu.
Wie gesagt, also Winston Churchill, ein Magnum ist für zwei Herren, wo einer nichts trinkt.
Meine Rede.
Das Jetzt brauchen wir nur noch einen Spruch für den Doppler. Übrigens darf ich kurz einmal dazwischen grätschen, weil sonst darf ich nichts essen. Ich isst da jetzt ehrlicherweise vom lieben Herrn Stürmer sein geiler Scheiß. Also, glaube ich, ist gerade das Klassische.
So ist gerade das Klassische.
Ja, und ich muss sagen, klassisches Beef Tartar, feine Klinge und Pinot Blanc, keine schlechte Kombi. Obwohl man eigentlich normal mit Weiß würde das ja überhaupt nicht kombinieren.
Ich würde eher beim Beef Tartar sehr, sehr oft den Weißwein dazu empfehlen, bevor ich den Roten dazu empfehle. Ja, beim Roten, glaube ich, weiß nicht, Erich, stimmst du mir zu, du kannst gleich übers Ziel drüber schießen. Wenn du jetzt dann hast, mach's viel Gerbstoff, gleich. Was Kräftiges, was steht der Vorteil gleich drüber und der Weiß und Weißburgunder, der Holz. Was machst du jetzt in eichen Holz?
Hast 500 Liter aus? 500 Liter Gebinde und du immer mischen mit neuen und alten Fass.
Aber mit Holz, das machst du erst seit 2021 das erste Mal, weil ich mich richtig erinnere. Gell? Der ist schon mega geil geworden und der hat eine Kraft, der hat eine nicht zu prägnante Säure, sehr rund im Körper und hat auch wirklich einen Schmelz. Und das Nussige, was finde ich der Weißburgunder hat, und das kristallisiert sich bei dem Jahrgang super aus, beim 23er, der ist elegant, nicht kräftig und passt genau, was der mit Säure und mit dem Kräfteverhältnis passt, der genau zum Beef Tartar. Das Nussige vom Brot her passt perfekt, finde ich.
Ich finde halt, das Schöne ist bei dem Wein, der hat halt 14, 15 Alkohol und du merkst das nicht. Vielleicht merkst du das nach der zweiten Flasche.
Alleine.
Oh. Ich trinke den so gemütlich dahin und habe mir gerade gedacht, oh.
Das ist das Schöne, ne?
Oh.
Okay, na, du hast es dann wirklich.
Nein, das ja wirklich. Ich habe mir gedacht, oh, das ist so ein leichter.
Das ist halt, das wächst
dann.
Das wächst halt auf lustig. Die besten Lagen bei uns und das kriegt die Reife, weil es einfach so ist und dann erntet man, wenn es reif ist und dann.
Kennst du das? War die Intention dahinter, dass du sagst, du kriegst ein wenig auf vom Alkohol? Gang hat das auch irgendwie? Weil das ist der Trend geht, ein bisschen zu leichtere Weine.
Technisch ist alles möglich. Will man das?
Also hast du hinten außen nicht bearbeitet oder was? Okay, nein,
machst du, wenn ich gleich zwischenfragen darf, machst du Spontanvergärung oder suchst du die Hefen dementsprechend nach Sorten aus?
Beim Rotwein tue ich alles spontan vergären und beim Weißwein tue ich mit. Weil es doch sehr sauber gearbeitet wird, der ist dann kommt dann blitzeblank in die Gärung und okay. Da mache ich dann mit Hefen.
Das heißt, du hüst beim Rotwein auch ein bisschen diesen, was bei einer Naturvergärung halt passiert, dass du mehr Dynamik kriegst und auch mehr Funkiness, wie man in England so schön sagt, das beabsichtigt.
Ja, das geht so schnell. Hm. Wir ernten da bei 25, 27 Grad und das gärt am nächsten Tag.
Ja, Pannoni erfüllt, sage ich immer. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit es weg ist, aber das ist meine letzte Erinnerung an die burgenländische Weite. Oder vielleicht, wie uns dann die Kieberer dort versucht haben zu verhaften. Aber das war wieder eine andere Geschichte. Es war Novarock.
Was, wenn du den Autoschlüssel verloren hast, oder was?
So ähnlich.
Okay, jetzt sind wir beim Weißwein. Rotwein, habt ihr 40%?
Rotwein, die Hauptsorten ist Zweigelt.
Haben immer mir, seit wir haben aufgespielt den ersten Tag und haben bei dir immer einen Zweigel gehabt, was mega, mega gut gerannt ist immer. Und lustigerweise, letzte Woche waren wir ja beim Wirt am Eck in...
Wirt im Eck, ja.
Wirt im Eck in Popping,
oder wie? In Eck, nicht? Wirt im Eck. Wirt im
in Eck, Eck. In Eck. Und der verkauft einen Zweigel halbtrocken, wie die Feuerwehr, gell? Hat mich auch viel gewundert.
Also mit gescheit Restsüße.
Gescheit weiß ich nicht. Hat er viel, nicht viel, oder?
12 Gramm.
Naja. Ja, aber ist für einen Weinschauer... Relativ viel, oder? Ist halt sehr süffig, oder täusche ich mich da jetzt?
Das ist halt für einen Einstieg Rotweintrinker, der hat nicht viel Gerbstoff, der wird ein bisschen kühler vergoren, wird ein bisschen früher geerntet, weniger Zucker, weniger Alkohol.
Und wo bist du beim Alkohol ungefähr?
12, 12,5.
Also eher am unteren Ende. Aber ist das so einer, der jetzt gerade mit diesen eher kühl trinkenden Rotweinen, die ja gerade ziemlich eine Renaissance haben, oder zumindest merke ich es gerade, dass viele Leute gern Rotwein gekühlt trinken?
Nein, das Projekt ist entstanden durch einen Bruder, der hat gesagt, wir brauchen einen Wein, der was leicht verständlich ist für Leute, die was mit Rotwein nichts am Hut haben. Und ich habe gesagt, das ist ein Blödsinn, das brauchen wir nicht. Und machen wir und das geht. Du stößt am Tisch und das schmeckt dann jedem.
Und wie viele Flaschen macht von dem Halbsüßen oder von dem Halbtrockenen?
Um 3000 Flaschen.
Naja. Darf man generell fragen, wie viel ihr pro Jahr ungefähr produziert, plus minus? Ich brauche kein...
Ich habe jetzt im Jahr, wenn es normal runterrennt, um die 100.000 Liter.
Also ans Finanzministerium, ihr könnt es ja rechnen.
Mit dir hast du schon mal zum Tag gehabt, gell?
Wie jeder von uns, der Firma hat, oder? So gesehen.
Na, bei mir zum Beispiel, was ein Wahnsinns-Cuvée für mich war, Preis-Leistung, war der Steinkatz. Das war immer mega, mega geil, weil es war ein Cuvée, den habe ich auch von Anfang an immer offen gehabt. Weil dann haben wir, glaube ich, zwei Gläser Blaufränkisch, Cabernet Merlot, glaube ich, wie du es da hast. Und der hat alles gespült, alle Stückchen, und hat das glasweise super ausschenken können. Und dann hat so einen Old Hill, aber gleich selber.
Ja, genau. Wie schaut das Sortiment aus? Also weiß, sehr breit aufgestellt. Das Witzige ist, ich habe Golds immer aus Rotweinregionen im Kopf, aber vielleicht habe ich das irgendwie falsch.
Na, beim Rotwein, Zweigel ist die Hauptsorten, dann kommt Blaufränkisch, Merlot und Cabernet Sauvignon.
Wo hängt der Herz dran?
Dieses Jahr setze ich ein Cabernet Franc. Eben, es wird immer wärmer bei uns, der Erntezeitpunkt kommt immer weiter nach vorne. Jetzt fangen wir schon Ende August. Und in der Schule haben sie uns noch gelernt, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, sehr spätreif. Das wird vielleicht in 10 Jahren zweimal richtig gut. Mittlerweile reift es jetzt ja an.
Durch die Erwärmung generell.
Ganz genau, ja.
Hm. Das heißt, weil er nicht zu spät reif wird, damit er gescheite Zuckergarde kriegt. Hm. Was ist, wo hängt der Herz dran? Welche Sorten bei Rot ist?
Na, Zweigel. Die Zweigel ist die Hauptsorten. Und was ich noch ganz gerne mache, ist ein Rosé draus. Das ist dann mal mit viel Cabernet, mir taugt das, die Unreife im Rosé, die Frucht.
Also Unreife, dass der Säure noch da ist, dass er nicht grünlich wirkt, meine, wie soll ich das jetzt ausdrucken?
Aber nimmt man die Sorten dann wirklich früher runter?
Ja.
Okay. Du hast früher in Zeit, einfach nur, dass ich ein bisschen...
Drei Wochen vorher.
Also wirklich vorher, also vorher, fast schon wie erschühmäßig. Okay. Nur damit du die Säure behältst und damit du dem ein bisschen am Pfiff gibst.
Dass halt weniger Zucker hat und die Aromen.
Ja, spannend. Wie siehst du diesen Trend weniger Alkohol im Wein?
Wir machen es jetzt schon bewusst etwas leichter, eben dadurch, dass wir es früher ernten, dass man weniger Alkohol kriegt. Hier muss der Wein schmecken für mich noch mehr.
Das ist ein super Ansatz.
Du schenkst mehr ist mehr, oder? Ich würde sagen, das glaube ich, kann man so schnell lassen.
Viel hilft viel. Viel. Ja.
Ah, du nimmst den Schluck und sagst, der schmeckt mir. Und dann nimmst du ein zweites Glasl und ein drittes Glasl und dann ist die Flaschen leer und wenn du Tag trinkst noch eine und am nächsten Tag sagst, ja, haben wir schon ein bisschen drüber gehaut, aber es fehlt nichts. Du musst einmal schmecken.
Also die Grundvoraussetzung, dass die Qualität da passt, dass du keine Schälwe hast, dass er leichter dass er einen Trinkfluss hat. Weil es gibt ja Weine, in der Weinwelt, da sagt man dann, wie sagt man da so, Wein zum Nachdenken, also, wie ist der Ausdruck, so aristokratischer Wein oder so irgendwas. Weißt du, wo du viel nachdenken musst, was nicht jeder begreift.
Das ist kompliziert.
Ein Wein musst du nicht, also den sollst du nicht tausendmal erklären müssen, dass ihn wer kapiert, der muss einfach schmecken. Der muss einröchen, runterdringen und schmecken muss er. Und da muss ich echt sagen, das dann bei euch alle Weine, weil ich kenne sie ja schon, was nicht, so 100 Mal verkostet bei euch vom Weinkeller oder wenn ich die so irgendwo sehe, hast du immer Flaschen Wein mit, da pfeift einfach raus, da kannst du überhaupt nicht zugreifen und das ist das Schöne.
Ohne Wein fahren wir nirgends hin.
Sehr gute Idee. Drum, das Lustige ist ja das. Also wir sitzen jetzt beim Hauser Andi wieder in seiner Kasaler Hauser. Und ich war letzte Woche mit Erich angerufen, weil du in Bad Schollerbach bist, auf Urlaub.
Danke.
Wie cool darf ich nicht sagen. Ich meine, wir sind noch keine 46 oder 47. Ah doch, du bist schon 46.
Scheiße, Alter. Das war aber jetzt.
Ja, du bist ja 80er, hast aber gleich am Anfang Januar mein Geburtstag. Und er hat mich angerufen, wenn wir uns treffen. Und ich habe gesagt, hey, wenn du schon da bist, dann kommst du mir sicher nicht aus, dann muss ich dich anholen, dann machen wir jetzt einen Podcast, weil die 10 Minuten runterfahren. Und ich habe gesagt, hey, Tanitz, bist endlich einmal da, weil echt große Banditen habe ich noch nie vor das Mikro gekriegt, das wird auch noch alles werden. Nein, darum freut es mich umso mehr, dass du da bist.
Und du bist unser Deflorationsgast.
Was für ein Ding?
Also Entjungferungsgast.
Entjungferungsgast?
Defloration. In Amerika drüben wird, was der über den Herrn Epstein diskutiert. Ich glaube, das ist dieselbe Geschichte. Aber wir machen das anders.
Wir machen es sicher anders. Wir lassen es mich nicht erwischen.
Schwarze Büdel. Hast du die schwarzen Balken gesehen über die Videos, die sie jetzt da so postet haben? Ja. Hast du ein bisschen was mitgekriegt?
Ich habe
irgendwas gesehen. Jetzt haben sie ja Videos gepostet, glaube ich, vor wenigen Tagen, wo nackerte junge Mädels herumkupft sind und da siehst du nur so große schwarze Balken über das Video springen. Also du siehst von den Personen eigentlich gar nichts. Und ich frage mich dann,
was meinst du, lauter Bekannte sind oder was?
Wer ist das? Und das weiß wirklich keiner. Also die haben das alles so, wie nennen sie das, neutralisiert, dass du überhaupt keine Info hast. Ich frage mich ja gerade, was bringt diese Publizierung der ganzen Sachen, wenn hint und vorne nicht klar ist, wer das alles ist?
Nein, das nennt man, was das nennt man wie beim Robert Koch Institut, geschwärzt. Das Video ist einfach dann geschwärzt.
So geil, oder?
Du hast dann 17 Seiten und drei Sätze kannst du ganz lesen, alles andere ist geschwärzt. Ist, aber es ist veröffentlicht.
BS, wie wir die Amis so sagen. BS. Nein, wieder zurück zu den wichtigen Sachen im Leben. Übrigens, die 14% Pfeffen, also works, kann ich nur sagen. Kann ich nur sagen.
Du hast jetzt die zwei Glaseln ziemlich schnell bedruckt.
Schmeckt.
Schmeckt.
Tut mir leid, schmeckt.
Ah, das ist auch ein ich trinke gern gereifte Weißweine und das braucht seine Zeit. Meine Speiseempfehlung dazu ist so Kassspotzen.
Kassspotzen, geil.
Aber da kann man mithalten. Das ist auch wichtig, weil der hat einen Schmerz, du rührst eine super, ein bisschen Exotik drinnen und das Nussige, das kommt einem gleich raus, was im Weißburgunder einfach super, super gut steht. Weil dein Körper, die Säure ist ganz leicht, ist ausbalanciert und hinten raus bleibt extrem lang und er wird dann so cremig, weißt du, und das macht dann schön. Bei euch sind die, was ich auch gleich vorweg sagen muss, preis-leistungsmäßig sind bei euch, die werden auch top dabei. Also da findet sich jeder was dabei. Entschuldigung, bin ein bisschen verkühlt. Vielleicht letzte Woche, weil da war ich mit Herrn Haus das erste Mal in meinem ganzen Leben auf einem Fußballstadion.
Das war ja, geil. Weil unser Special-Star-Gast, den wir immer noch nicht sagen dürfen, weil wir die Folge immer noch nicht wieder aufgenommen haben, deswegen haben wir sie auch ein neues Equipment gekauft. Lieber Thomas, liebe Grüße einmal an dieser Stelle.
Genau.
Hat uns dankenderweise zum Derby eingeladen. Und ich muss sagen,
war cool.
War mega. 2-0 hinten. Derby in Linz ist, wenn Blau-Weiß gegen Lask gespielt, dann brummt die Hitten. Weil Stadt gegen Stadt spielt. Und ich kann auch sagen, die Blau-Weiß-Fans waren am Anfang voll da. Auch weil es 2-0 in 8 Minuten vorn waren, gegen die Heimmannschaft, gegen den LASK, es war im LASK-Stadion. Und dann haben die Hund einen fulminanten Stunt gelegt und haben nur 3-2 gewonnen.
Voll geil.
Und ich muss da sagen, die Stimmung war, die haben sich nur 10 Minuten lang am Platz feiern lassen von den Fans und die Fans sind regelrecht ekstatisch abgegangen. Ich schwöre dir, die haben nachher noch in der Kurve und auch hinterm Tor Gas gegeben, dass glaubt hast, das gibt kein Morgen.
Bist du ein Fußballfan, Erich?
Ich war immer schon mit Nachbarn hin und wieder vor meinem Stadion, ja. Also ja. Austria-Fan.
Okay. Ja. Und dann kennst du das sozusagen in Wien vom Derby, ist im Grunde nichts anderes. In Linz ist es nicht ganz so brutal und nicht so blödig. Wobei,
ich hab's ziemlich cool gefunden, weil ich das erste Mal generell in einem Stadion hab gleich einen Derby gesehen und dann gleich eine Lounge. Das war natürlich ein Wahnsinn. Mir ist das vorgekommen wie eine reine Netzwerkveranstaltung.
Weiß ich.
Das ist eine Lounge.
Weiß ich.
Wahnsinn.
Ja, man muss auch ehrlich sagen, wir haben das Glück und den Luxus gehabt, und das muss man eh schätzen, dass wir wo eingeladen waren, sind die Leute, die richtig viel Geld zahlen. Und wir durften da, glaube ich, weil zwei Leute einfach kurzfristig angesprungen sind, einspringen. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich weiß, was das normal kostet. Das ist echt richtig happig. Und der Service ist dort natürlich grandios. Also das, da kommst du davor, wie da wirst du auf Händen getragen.
Habt ihr einen großen Fußballverein oder nicht einen Trachtenverein? Du wirst, zu meiner Erklärung. Der Werner, sein Bruder.
Sie deuten mit den Fingern aufeinander.
Der Werner, sein Bruder, ist ja im, was ist denn, Trachten?
Volkstänzer,
ja, schau. Gibt es sowas noch, da wird die Tradition gelebt.
Volkstänzer wird das. Ist das dann, also ist das aus dem Rührer Hauptquartier, oder?
Eine lustige Geschichte. Und weil die Volkstänzer keinen Nachwuchs haben, haben sie untereinander geschaut, dass sie sich verbandeln. Und haben für Nachwuchs gesorgt.
Nachwuchs-Volkstänzer.
So läuft das am Land.
So meinst du. Also da ist schon geschaut worden, dass keine Verwandtschaft runterkommt, oder?
Nur unter der Verwandte ist man sich sicher, dass nicht, also...
Jetzt?
Ja.
Nein, genau.
Der Werner Schumann, mein Bruder, hat geheiratet die Eva Schumann und sie sind nicht verwandt.
Wirklich? Seid ihr mit ohne Haar, oder?
Selber Namen, also selber selbst gleich geschrieben. Mhm. Übrigens, ein geiler Twist wäre gewesen, wenn sie einen Doppelnamen genommen hätten. Ich kenne tatsächlich jemanden, der ja, die beide den gleichen Namen haben und haben sie einen Doppelnamen geben lassen.
Was?
Ich schwöre, Hahn, 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 Bindestrich Hahn, gleich geschrieben. Und ich habe dann gefragt, weil sie haben gesagt, sie haben den Twist so geil gefunden. Weil, wann kannst du das machen, bitte? Ein Doppelnamen, wo beide Namen gleich sind, das ist fast schon so gestört wie...
Bei Meier gegangen es vielleicht, dass der mit verschiedenen Schreibweisen.
Mit verschiedenen Schreibweisen. Aber stell dir vor, Schumann, Schumann. Wie geil wäre das? Die Leute werden so verwirrt. Außerdem würden sie wieder ein bisschen am Städten denken.
Was? Am Städten?
Am Städten? Kellerparty? Am Städten? Pritzel, Kellerparty, bitte, braucht man wirklich lang. Also,
ist schon ein paar Jahre her.
Ja, ist schon ein paar Jahre her.
Ich bin ja nur so jung. ihr seid ja schon viel älter. Ich meine, was ist mit euch? Der eine ist 50, der andere ist schon 46. Ich bin nur 45, Kerl.
Schön.
Ich bin nur knusprige 45. Ihr habt ein bisschen, ich höre nicht bei euch aus.
Ich hab dir gesagt, wie in England drüben war, wie es in Fritzel praktisch aufklatscht, ist das falsche Wort, aber wie er heute einmal einkaufen gegangen ist. War ich gerade zufällig in England drüben und da war jeden Tag sein Gesicht auf alle großen Zeitungen, drauf. Und das hat so, und da ist auch noch gerade Austrian irgendwas. Du kannst dir vorstellen, übrigens, was ist das Lieblingsbier der Österreicher? Cellar Artois. Okay, da muss man jetzt ein bisschen Englisch und, also, eins der Lieblingsbiere der Engländer ist tatsächlich Stella Artois. Kennst du?
Ja. Hören Sie auf.
Das ist ein Biermarken, wahrscheinlich aus Belgien. Und Cellar Artois ist praktisch das Kellerbier. Also das Lieblingsbier in Österreich ist ein Kellerbier.
Das gibt es aber in Vorarlberg genauso als Kellerbier. Mohrenbräu, Kellerbier?
Das ist wieder was anderes. Das hat auch andere Kerben. Also Mohrenbräu schlägt
den anderen. Nein, das hat zwei Kerben. Keller und Mohren.
Das
ist immer der Schelm, der Schlechtes denkt, hast du, gell?
Absolut. Übrigens, die Vorarlberger, muss man sagen, haben sie seit vielen Jahren erfolgreich gewehrt, den Namen zu ändern. Sie haben zwar das Logo einmal ändern müssen, aber auch nur dezent.
Wollt das immer Vorarlberger sein, oder was?
Nein, aber die haben gesagt, für uns hat das eine andere Bedeutung. Wir respektieren andere Völker, andere Ethnien, aber Mohrenbräu ist Mohrenbräu.
Ach so, meinst du.
Also da geht's nicht darum, dass sozusagen irgendwelche Ethnien oder Rassen oder Farben irgendwie abgetan werden. Das ist nämlich nicht ein Ding. Bei den Vorarlberger glaube ich es ja nicht. Weil dort gibt es schlichtweg einfach, glaube ich, nur Vorarlberger und Schweizer.
Glaubst du, dass uns irgendwer beim Mohr im Hemd draufdenkt hat, dass da kleiner Schwarzer drin steckt, oder was?
Also offensichtlich, weil sonst gab es noch.
Wenn du auf das kommst.
Ja, du bist ja immer noch beim Zigeunerschnitzel bestellen, oder?
Ich stelle mir ein kleines Mal im Hemd, wo Schokokuchen draufsteht, Fleiß. Nein, ich meine, das ist ein kompletter Nonsens. Käsekräner darf man jetzt auch nicht mehr sagen, weil die fühlen sich die Kräner belästigt. Hey.
Übrigens, mein Lieblings-Nachspeis ist ja der Indianer.
Der ist auch ein Volk.
Der heißt immer noch so. Übrigens, liebe Grüße an das Café Urban in Wörs. Da gibt es den besten Indianer. Aber, da
gibt es ja vielleicht das Negapod, gell?
Negapod, nein, das gibt es auch nicht mehr.
Die beharren drauf. Die haben's auf der Homepage, haben sie es noch stehen.
Fix?
Ja.
Okay.
Haben jetzt gerade vor zwei, drei Wochen haben sie das erste Mal so eine Diskussion gehabt in ORF oder sowas, dass sie Leute aufgeregt haben und dass das nicht mehr sagen, dass sie ihnen verbieten wollen, Negerbrot zu nennen. Das haben schon seit
Generationen so.
Kennst du Zigeunerbradl?
Zigeunerbradl?
Nein, verzöh. Nein. Wie macht man?
Das ist eine Hausschlachtung und das erste Fleisch, was du dann nimmst und mit Zwiebeln anrest und das wird dann gleich gegessen.
Das ist ein Zigeunerbradl.
Aber anresten heißt nicht wie ein richtiges Braul praktisch in den Ofen reinschieben, sondern kurzbraten.
Ganz genau, ja.
Aber warum heißt, Entschuldigung, dass ich blöd frage, aber warum heißt es dann Bradl? Weil Bradl ist ja Braten. Entschuldigung, ich bin
Nein, ihr seid Oberösterreicher. Und
ach so, okay, Entschuldigung.
Bradl, Broden.
Okay, das hat bei uns auch eine Bedeutung.
Genau, ja.
Entschuldigung.
Gibt's.
Jetzt können wir nämlich auch die Mikros nicht mehr ausschalten. Das ist nämlich blöd. Jetzt huscht man und rotzt man und fressen wir mal an. Tut mir leid. Leute, es wird ein bisschen erdiger. Ich friere übrigens in Stürmersee Bio-Datei. Kennst du mir eigentlich? Nein, kennst du mir im Bugel, aber ich rutsche über den Hunger.
Der Andi, den kannst du beim Essen nicht zurückhalten, weißt du? So, Erich, wir haben jetzt gerade geredet vom Rotwein, Samuelstäblim. Du hast ja reinsortige Sachen, du hast auch Cuvées. Ich habe bei dir los beim Steinzeller, Old Hill.
Stopp, Steinzeller, gutes Stichwort.
Steinkauz, Entschuldigung.
Danke, Kohlwein, Andi. Ich war 95, 96 war ich beim Kohlwein-Sandi, habe ich dort mal leer gemacht. Für ein halbes Jahr. Top-Betrieb, kennt man eh. Und dann war ich nach der Schule Bundeswehr, Sonomawelle.
Genau, wie lange warst du im Sonomawelle?
Ah, für die Ernte, so 6-7 Monate.
Was, Sonomawelle? Voll geil. Wo warst du denn? Ich war da gerade erst unlängst.
Ravenswood.
Weißt du, wo ich war? Wir waren bei Kavelstadt, muss ich nachher sagen.
Schon mal sehen.
Geile Bude. Komplett freakige Scheiß. Also,
ja.
Wie hat es dir da getaugt?
War gut.
Eigentlich das, ziemlich eine schöne Gegend, eigentlich, gell?
Das Ravenswood hat oben gehabt so ein Showweingut und unter bei 2 Kilometer war halt dort, wo sie richtig produziert haben.
Okay.
Und da sind halt die Weintourismusbusse weiß hingekarrt, die haben einen Koch angestellt gehabt und die haben es dort durch die Holzfermenter alles gezeigt und dann haben sie ein bisschen in die Dresden umbohren dürfen. Hat ihnen voll getaugt. Und dann sind sie durch den Shop durchgegangen und ein Schürzen und ein Glasl und ein paar Patellen.
Jeder gekauft hat. Ja, aber das, bevor es weiterzählt, das ist ja für Winzer genauso gut, also genauso erstrebenswert, sage ich jetzt einmal, wie für einen Gastronomen, der was jung in die Gastronomie kommt, dass du mal andere Betriebe anschaust. Dass du quasi auf Saison gehst und du gehst als Erntehelfer. Du gehst da dann einen ganzen Betrieb mitarbeiten, dass du auch siehst, was machen die zum Beispiel im Sonoma Country oder Napa Valley oder keine Ahnung, auf welche Ecken der Erde es tief liegt. Schauen, wie arbeiten die, oder? Das ist ja auch ganz essentiell für einen jungen Winzer.
Kennst du das Weingesetz von Kalifornien?
Nein. Verzeih.
Du darfst aus 1 Kilo Trauben nicht mehr wie 1 Liter Wein machen.
Aber nicht wirklich. Das ist eigentlich ein Witz. Eigentlich ein Witz. Das bedeutet, dass du eigentlich mit 20-30% Zusatzstoffe arbeiten darfst. Und das ist das Gesetz.
Das haben wir gelernt, haben wir sicher mal beim Sommelier. Aber
wird's, ganz ehrlich, wird es bei diesen renommierten Häusern, so wie DAA, nutzen die das? Das klingt jetzt hart. Ich will jetzt keine direkt.
Naja, ich habe jetzt dort in der Produktion, ich habe im Showweingut gearbeitet. Wir haben da mit Holzfermenter gearbeitet und mit der Hand untergestessen, um was da unten passiert ist.
Okay, das heißt, das ist der Großproduktionsbereich, okay. Weil das finde ich eigentlich ein bisschen
verstörend. Nein, da sind wir halt von Österreich schon her. Seit 1985 war der Weinskandal. War sicher eine herausfordernde Zeit für meinen Vater. Und im Nachhinein hätte nichts Besseres passieren können für Österreich, für die Weinqualität in Zukunft. Weil jetzt haben wir das strengste Weingesetz der Welt.
Und ab da ist dann bergauf gegangen.
Und ich glaube, alle sind sich einig, dass das gut ist.
Und was du vorher angesprochen hast, der Weinkonsum geht zurück. Ich glaube, die im 85 haben sie ganz andere Sorgen gehabt. Da war es von heute auf morgen aus.
Ja, außerdem war die Donau dann ein bisschen anders gefärbt, aber ja.
Die Fische haben da ein bisschen komisch ausgeschaut.
Ich glaube, da waren aber ein paar Industriebuden auch beteiligt. Also ich glaube, das war nicht nur der Wein.
Müssen wir kochen im Anlöschen müssen.
Und ja, an der schönen roten Donau.
Genau. Aber du bist zu weiter, Kalifornien?
Dann war ich ja kurz in Südafrika, auch für Ernte. Und Italien.
Unterschiede zwischen Südafrika und Kalifornien jetzt so von an sich, vom Weinmachen oder von der, wie man zum Wein steht?
Gemütlicher war Südafrika, ja. Ich habe da wirklich mit den ganz einfachen Leuten zusammengearbeitet. Die haben so einen Freitag, 12 Uhr Arbeitsschluss, Geld auf die Hand und um 14 Uhr sind sie am Gehsteig umkugelt.
Geil.
Haben sie voll weggesprengt, oder?
Ich wollte gerade sagen, haben die 12 Uhr Charge gleich mal auf den Tisch gehabt.
Oder eine andere Geschichte.
Gibt es auch gute Kräuter in der Ecke?
Haben sie gespielt, Cricket spielen die. Südafrika gegen Australien, mitten in der Erntezeit. Da haben wir gesessen, 2 Tage vor dem Fernsehen.
Das auf die Ernten?
Ja, fanatisch.
Weil Cricket,
ja.
Geil. Sind das nicht diese Nation Cups und diese Sachen, sind es da nicht so? In England habe ich das mitgekriegt.
Das sind sehr fanatisch, ja. Mit Biltong, das Trockenfleisch
und Bier. Das finde ich übrigens voll gut. Das habe ich aus England mitgenommen. Vom Jeremy Clarkson, seiner Farm, habe ich so Biltong mitgenommen. Dass das so zum Naschen beim statt Nüsse, beim Couch chillen, sind die Dinger richtig gut. Also, wenn das von der Würzung her.
Du müsstest also Speck machen, eigentlich.
Nein, das ist eh fast wie ein Speck, nur halt ohne Fett.
Ist es wie Beef Jerky oder was?
Beef Jerky, ja. Also,
ich habe das gemacht, dass man als Wild, als mit Rehe, das kannst, ist, auf die Würzung kommt es auch nicht. Sojasauce.
Ganz genau. Das ist so rot.
Aber das hat richtig einen Nährwert.
Aber das heißt kalorienmäßig.
Nein, ich glaube auch so Eiweiß und proteinmäßig.
Ich glaube, da verlierst du 70%.
Geil.
70% was?
Na, jetzt tust du, machst du ein Kilo, bleiben 30.
Achso, okay, meinst du? Ah, das heißt, weil das so konzentriert ist. Mhm. Das heißt, in Wahrheit ist es Eiweißbomben, oder?
Ja.
Weil Fett ist fast ganz drinnen, weil das kannst du nicht trocknen. Und die Dinger sind richtig gut.
Ich muss ja sagen, für Bodybuilder gibt es
ja
auch was.
Ja, das ist eh das, eigentlich ist das das
ohne Gleiche. Für Gewürze.
Ja, genau. Aber ich muss sagen, es schmeckt richtig gut, was der, mir das voll taugt. Es ist halt was zum Kauen. Du kaust halt erzählt oder dahin. Aber
ja, du musst halt wieder was trinken, weil es so trocken ist. Ne?
Blöde Geschichte. Apropos trinken. Ich glaube, ich müsste jetzt einmal austrinken, weil wir legen jetzt schon einen drauf. Jetzt haben wir zwar eine Obergranate gehabt, aber jetzt habe ich einen, jetzt packe ich auch einen aus. Weil auspacken ist wichtig.
Packen wir
aus. Eier am Tisch. Jetzt habe ich 2021 Rubens Rumfass.
Das wird jetzt freaky.
Ja.
Ich bin schon lange nicht mehr drungen.
Ja, die...
Ja, aber ich, seitdem, nachdem der Andi einschenkt, tu mir weiter. Wo bist du denn?
Wie ist es weitergegangen nach Afrika?
Nach Afrika bin ich heimgekommen. Nein, das war nach Kalifornien und habe dann angefangen mit, weil unser Weingut steht ja am Altenberg und die besten Lagen um Gold ist der Altenberg, Salzberg, Cabarinza. Und dann bin ich hergekommen und habe drei Barrique-Fässer gekauft und habe gemacht einen Old Hill. Da hat es angefangen. Der erste Old Hill war zweigelt blaufränkisch. Und so ist es dann weitergegangen. Nicht? Dann ist ein Steinkauz gekommen. Dann
Steinkauz, warum ist der Name?
Das ist, da haben wir so einen Vogel mal gefunden. Wir haben noch so einen Holzsteher ausgebracht. Was das, und das ist ein Akaziensteher. Und die werden auf einen Haufen gelagert. Und dann war so ein Steinkauz. Wenn wir den ausgebracht haben, war der Steinkauz, den du drin genistet. Und okay. Den haben wir dann halt aufgeweckt. Ein Steinkauz ist, kannst du dir vorstellen, so groß wie Amsel und frisst eigentlich nur Käfer. Eins der Eulenart.
Ah, das sind diese Mini-Eulen, doch, ja, die habe ich schon mal gesehen. Das ist aber voll zuckersüß, die gibt es bei euch.
Ja.
Und deswegen Steinkauz.
Und dann ist der Nationalberg-Sheriff gekommen und hat gesagt, ja, die sind eh schon überwurzelt und hat es am nächsten Nussbaum aufgesetzt und wir haben normal weitergeholt.
Überwurzelt. Überwurzelt, glaube ich, ist das ist der Fachterminus. Terminus für Fett?
Nein, für allein lebensfähig.
Achso, immer doch, das ist was mich beschreibt, aber
ja, überwurzelt, das ist nicht. Überwurzelt war der Kader.
Das war Peter der Prächtige.
Das war aber ich glaube, der Andi ist schon allein überlebensfähig.
Hey, also wir reden jetzt vom Haus an.
Die einen sagen so, die anderen so. Genau. So, also, Rubens Rumfass 21, Zipfelklatscher.
Du bist aber dann heimgekommen, hast den Betrieb ziemlich umstrukturiert oder hat der Vater auch schon ein Cuvées gemacht und ein Holz ausgebaut? Oder war das sehr klassisch angehaucht?
Mein Vater war immer mehr der Landwirt wie der Weinbauer. Ich habe das schon wirklich sehr früh gemacht. Ich habe da sehr früh Verantwortung übernommen. Und er hat mich tun lassen und gesagt, du, das ist kein Tier und mach, was du willst.
Und wann hast du dann de facto das Weingut übernommen? Da wirst du da schon 16, 17 wahrscheinlich gewesen sein, wo du eigentlich voll drin
steckst. 18, 20, bist. Ja.
Bist du klassisch... Was hast du denn für Ausbildung gemacht dann?
Ich war in Eisenstadt in der Landwirtschaftsschule.
Ja.
Und habe dort meinen Master gemacht.
Also praktisch, wie lange ist der gegangen?
Der Master?
Nein, ich meine, nein, Pflichtschuljahr hast du gehabt?
Nein, du hast zwei Jahre, dann hast du Praxisjahr und dann hast du Abschlussjahr, 4 Jahre.
Okay, und Tanzkurs hast du dann gemacht, dann hast
du Master, oder was? Der war nebenbei, ja.
Achso, dann bist Master praktisch.
Dance Master.
Der Dance Master. Ja, sein Bruder ist ja da, weißt du, wenn der im Tanzverein dabei ist, dann denkt der Erich.
Oder daher schon? Kommt das.
Liebe Grüße zu dem Werner.
Ja, wir schicken euch dann ein Video. Aber.
Das ist ja Wahnsinn, wenn du im Endeffekt dann schon so jung das Ganze umkrempeln musst, weil du hast ja von, willst du natürlich in Hansen auf 4 steigen, aber du hast ja dann. Und der Vater das nebenbei betrieben hat und mehr Landwirt war, dann hast du natürlich in meinem Weingut umgekrempelt, mehr oder weniger.
Es war immer das zweite Standbein für ihn. Golz ist mit Weinhold verbunden und die Landwirtschaft ist halt dadurch gewachsen, weil halt gewisse Bauern aufhören und die Flächen frei werden und es gibt halt dann zwei, drei, die nehmen das auf und so geht es dann dahin.
Und wie viel Hektar hast du das übernommen?
Wir haben schon 12 Hektar gehabt.
Also er hat es jetzt nicht so variiert.
Ich habe schon 22 Hektar gehabt.
Ach schon, aber mit Zukauf, glaube ich, gell?
Nein, das war dann in der Tante, der Cousine gestorben oder aufgehört. Aber die Flächen waren halt dann nicht dementsprechend so groß oder so alt, dass das halt nicht zusammenpasst hat. Und dann haben wir die gerodet. Und alles, was du nicht in der Flasche verkaufst, brauchst du nicht ordnen.
Okay, aber konzentriert sich euch im Weingut rund um alles? Du habt hier in Weiden, glaube ich, habt ihr auch was, oder?
Die Weingärten sind alle in Kohls und in der Landwirtschaft geht das in Umkreis von 15 Kilometern.
Ah, okay. Aber du bist ja eigentlich der Hauptbetreiber drin, weil deine Frau arbeitet was anderes. Der Mann muss dort kochen Mittag, weil da kriege ich immer was zum Essen, wenn ich Mittag bei denen bin. Ist auch voll schön. Der Papa und der Werner macht Landwirtschaft, da bist du nicht
fast. Den Onkel haben wir noch, ja.
Okay, den kenne ich nicht, glaube ich.
Zwei Angestellte.
Habt ihr sie fix angestellt? Mhm. Okay. Und Erntehelfer, wie viel habt ihr da angefangen darf?
Erntehelfer sind wir dann 7-8, wobei schon 80% mit der maschinell geerntet wird.
Okay. Und Erntehelfer habt ihr Ungarn wahrscheinlich oder klassisch? Ungarisch, ja. Immer die gleichen oder ist die
Variante? Schwiegermutter, Schwiegervater.
Das ist eklig, Familie hat.
Funktioniert das mit der Erntemaschine gut? So pervers das klingt. Ich habe das in Italien ein paar Mal gesehen. Das sind diese Traktoren, die über der.
Wir haben da so Lohnunternehmen. Wir haben schon überlegt, ob wir sie selber kaufen sollen, mit den Nachbarn miteinander und so. Aber das Ding musst du pflegen. Das hat auf eine Leistung 1 Hektar, 1,5 Stunden.
Oh, boah, so schnell.
Das ist brutal.
Und da brauche ich halt 10 Leute am Tag.
Ja, sowieso.
Und bei den Temperaturen, was wir haben, Ende August mit 30 Grad, ist es
gescheiter. Was heißt mit 30 Grad? Das heißt, du müsstest wirklich bald anfangen mit den
Leuten? Wir ernten alles, wir starten um 4, 5.
Ja.
Oder mit, wir mal dran kommen.
Du musst Mittag aufhören, oder? Weil wegen der Hitze, oder?
Vorher schon.
Vorher, okay.
Ja, wenn du zum Beispiel die Erntemaschine hast, da kannst du ja 2 Hektar am Vormittag durchmachen.
Ja.
Oder 3 halt, wenn
du bei Hektar. Du musst also weiter vorarbeiten.
Ja. Aber ich sage, du musst, alles, was du reinbringst, musst du halt verarbeiten, das Ganze.
Bedeutet das, wenn du über die Erntemaschine arbeitest, dass du nachher, in der Nacharbeit von den Trauben extrem viel hocken hast? Dumme Frage, ich weiß, aber.
Nein. Wir fahren, der tut das in den Maischewagen rein, ich fahr nach Hause, das kommt in die Presse rein und fahre wieder raus. Ich mache ja eine Maischestandzeit, 4 bis 5 Stunden.
Okay.
Bouquet-Auslagung. Weil die Aromastoffe sind aber nicht Beeren drin und das andere steht da beim Lesewagen.
Das heißt, du musst jetzt da nicht händisch nochmal nacharbeiten, wann das Zeug reinkommt. Weil das wäre Irrsinn, oder? Weil das einfach technisch, glaube ich, gar nicht machbar.
Das wird mit der Maschine so gut selektioniert. Die haben schon einen Regler drauf.
Aber wollte ich gerade von rebelt der?
Ah, genau, der rebelt das. Das ist gescheit.
Die okay. Technik ist ein Wahnsinn da.
Ich hab in Italien eine Maschine gesehen, da war ich fast ein bisschen baff. Der blast die schierchen angerebelten Trauben von die Schäen weg.
Das ist eine optische Erkennung, ne?
Ja. Alter. Ich meine, gut, das war bei diesem wahnsinnigen
Irrmutter.
Ja, Alter, mhm. der einer von die Parolo Boys, ja. Ich meine, der hat ja wirklich einen Vollschaden und da ist Geld relativ wurscht, weil man
so. Also eine optische Sortieranlage,
ja. Der hat
ich meine, Geld wurscht, ich glaube, das ist ein Rechner, weil der wird sich ausrechnen, was sparen wir bei der Maschine
über 10 Jahre gesehen. Absolut, das ist genial.
Weil früher war es ja so, oder? Da haben die Leute das Zeug reingeholt, da haben sie die Trauben angeschnitten, dann ist sie in den Rebel reingekommen und dann ist dann ein Sortierpult gekommen, oder? Und der Selektionspult ist durchgegangen, da stehen auch noch mal 5 Slicks dabei, dann sind die ganz schieren Sachen weg und dann kommt sie aus dem Presse rein. Und wenn du das so sparst mit den Leuten heutzutage, weil ich glaube,
vor allem in der kurzen Zeit, und da musst du mal Leute kriegen, das ist ja, recht, wo alle gleichzeitig dann irgendwie Gas geben wollen.
Ich glaube, ich meine, berichtigt mir euch, aber es hat ja vor Jahren einmal, oder ist eigentlich immer wieder so ein Thema, die Erntehelfer, dass man denen mehr Geld gibt, Mindestlohn und, wo dann auch dein Gewinnmarsch schwindet, aber die sollen ja auch nicht um 3-4 Euro hackeln gehen.
Du musst einmal einen finden, es will keiner, die Ungarischen wollen auch nicht mehr richtig.
Und die wollen nicht mehr, da kriegst du dann die Leute her, die nächste Frage.
2000. Irgendwann haben wir einen Hagel gehabt und dann haben wir es maschinell geerntet und der kann die Maschine so fein einstellen, dass er sagt, alles was unreif ist, braucht mehr Widerstand, dass runtergeht. Ne?
Das beilt so, oder?
Und der stellt die Schlägeranzahl so ein, stellt das halt weniger ein und alles was unreif ist, bleibt drauf. Mhm. Schaut zwar nicht schön aus, aber wenn du jetzt nachgehst und das kostet.
Das geht,
ja.
Aber erntest du dann mit der Maschine ein zweites Mal?
Nein, das bleibt drauf.
Es bleibt einfach drauf. Das heißt, es zahlt sich gar nicht aus, dass man dann mit dem Traktor durchfährt und das arbeitet.
Also nachher gerne immer.
Nein, weil das ist unreif. Die Beere ist beschädigt.
Ah, also das heißt, das wird dann immer.
Nein.
Okay. Das heißt, du selektierst durch Technologie. Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber es ist eh kein Fehler. Ich muss dir ehrlich sagen, in Italien unten, wo ich das gesehen habe, die haben mir damals noch erzählt, sie haben schon ein paar Probleme, weil die Unreifen, was du gerade erzählst, sie nicht außerfüttern können und sie damit vom Säurestand und auch vom Zuckerstand eigentlich immer ein bisschen nicht perfekt sind. Mhm. Und damals, gut, das ist jetzt sicher 10 Jahre her, du Qualitätsweine so nicht machen hast können. Ist nicht gegangen. Aber da hat sich wahrscheinlich einfach was da, weil, und es ist auch, man muss auch sagen, ich rede von Norditalien, gell, aber ist auch der Sonnenstand relativ schwach. Und also gerade in der Prosecco-Region, da haben wir sich das angeschaut.
War ich auch, ja.
Ja. Valdobbiadene.
Valdobbiadene.
Sag's nochmal.
Valdobbiadene.
Valdobbiadene, das merken wir jetzt, weil das kann ich nicht gescheit aussprechen. Valdobbiadene.
Da waren wir letztes Jahr.
Genau. Und da habe ich diese Maschinenernter gesehen. Weil die einfach sagen, du, wir produzieren x Millionen Liter, also wirklich große Volumen. Ich weiß nicht, ob es bei großen Herstellern auch warst. Bist du
deppert. Die haben einen anderen Hektarertrag, ja.
Bist du deppert. Also ich weiß schon, wie viel Prosecco auf der Welt gesoffen wird. Und wenn du siehst, die machen wirklich Mengen. Also das sind Industrieanlagen wie Pföst. Also da steht was dort, das scheißt ja.
Die Klärertraube ist das, glaube ich.
Ja, genau. Ja.
Ich komme mit dem. Ja.
Nein, können viele halt nicht. Aber das Perverse ist, sie haben es geschafft mit dieser
Herkunftsbezeichnung.
Eine Weltmarke zum Aufbauen.
Absolut.
Na, definitiv
nicht. Absolut.
Da bin ich voll dabei.
Und ich schwöre, dass in jedem verfickten Land auf der Welt gibt es Prosecco.
Und das an Preis-Leistung ist unschlagbar.
Im Vergleich zu Champagner unschlagbar. Und deswegen wird es gekauft, weil die sagen, das ist der Sprudel fürs Volk. Ah, obwohl es eigentlich schon teuer ist.
Ah, von der Aufmachung, von der Flasche her, das ist
tipptopp. Nein, die haben sich schon gescheit entwickelt und der Volk gibt jeder Region oder jedem Produkt recht.
Und in 30 Jahren?
Die haben 30 das
Jahr, in einer Generation.
Und es gibt ja gute Proseccis auch, ja, die Mehrzahl von Prosecco ist ja Proseccis. Haben wir auch sagen lassen. Aber da muss dann, was mir schmeckt, da muss da schon wieder mal ab mindestens 15 Euro am Tisch liegen. Meine Meinung nach, dass du halbwegs einmal was Trinkbares hast. Zu mir kommen immer die Leute, ich habe es ja schon mal gesagt, dass die kommen Leute, hey, ich habe da einen Prosecco, wirklich, ist ein ganz guter, das habe ich von meinem Onkel, der Ding, der fährt jetzt so runter und sage, nein, ich sauf das nicht, gib mir ein Bier. Nein, der muss kosten, für den Preis. Und wenn das schon mal sagt, für den Preis,
dann
fährt es mir schon links und rechts aus. Und letztes Mal waren wir auch wieder benannt und ich habe einen Champagner mitgehabt, einen Deitinger. Und dann er hat einen Prosecco mitgehabt und gesagt, nein, das ist aber ganz was Besonderes, der kostet nämlich eh ein Geld. Ich habe ihn da getrunken und schaut ihn mir an und dann sagt er, und was sagst du? Dann sage ich, oder was soll ich sagen? Ich weiß nicht, dir passt dir das jetzt nicht.
Du bist so ein Luxusschlampen.
Das ist ja, aber dann haben wir Champagner getrunken, das ist ganz eine andere Liga. Ganz, ganz was anderes, das kann man nicht einmal ansatzweise irgendwie vergleichen. Nur weil es weiß ist und sprudelt, hat das mit dem nichts zu tun.
Hast du unten gesehen, dass die Flaschengärung viel machen? Ganz ehrlich.
Nein.
Ich nehme mich auch nicht. Ich weiß nicht, wo diese Flaschengärungsflaschen herkommen.
Ich habe sehr viel Drucktank gesehen.
Ganz genau. Die vorne mit Kohlensäure beinhart drauf. Das ist eine Druckkarbonierung. Und ganz ehrlich, wie soll es anders gehen? Stell dir vor, ich mache jetzt ein Beispiel. Ich war bei einer Bude, die machen 5 Millionen Liter im Jahr. Ein Hersteller. Und da gibt es wahrscheinlich 10 davon. Und plus noch andere. Wie willst du diese Kapazität in wenigen Wochen auszudrucken. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn das in den Preis gehalten, das wird nie gehen.
Methode Chamon braucht in unserem Fall zum Beispiel meistens so um die 6 Wochen, manchmal 10. Das heißt, du kannst im Jahr vielleicht 5, 6, 7 Chargen fahren. Den Rest musst du extrem kühlen, musst du extrem stabilisieren. Also das können die gar nicht. Weil wo soll das, also das ist technisch einfach nicht machbar. Und diese wildromantische Vorstellung vom Prosecco, der links drehend auf dem Oberschenkel von einer brasilianischen Jungfrau, so wie ein Zigan von Fidel Castro rauskommt, dem muss ich sagen, Leute, denkt's einmal nach. Entschuldigung.
Was kommt außer beim Nachdenken?
Warte. Also, jetzt kommen wir aber wieder zum Herrn Schumann zurück.
Ja, ihr habt ja Schaumwein.
Genau, ich habe übrigens einen geilen Schaumwein gesehen von dir.
Ich habe einen Rosé Frizzante.
Rosetta.
Muscat.
Entschuldigung. Apropos, jetzt war ein guter Zeitpunkt einmal für einen Witz der Woche. Wir haben immer so eine Kategorie und ich hoffe, du reißt uns heute raus, weil wir wirklich im Scoring richtig schlecht sind. Und ich würde sagen, Jingle ab.
Flachwitz der Woche.
Oh, ein Außer. Irgendwas.
Naheliegend natürlich ein Jagerwitz. Ganz kurz, knackig. Gänger zwei Jager beim Wirtshaus vorbei.
Ja, gut, das ist du gibst gleich nur einen Nachlegen. Ich glaube, da geht nur einer.
Noch kürzer, treffen sie zwei Jager.
Oder wie ich immer sage, jetzt ist der Jagerwitz getroffen. Okay. Danke für die Wortspende. Sehr gut. Wie siehst du die Zukunft des Weinmachens im Kontext dieses, sagen wir mal, dieses Trends von wenig Alkohol und weniger konsumieren? Wie siehst du die Zukunft des Weinmachens? Für die und allgemein. Also ich würde sagen, das darfst du differenzieren. Was macht ihr und was glaubst du, was passiert mit dem generell mit dem Thema Wein?
Also bei uns in Kohls gibt es halt, wir sind um die 70 Winzer. Manche Winzer machen jetzt dann entalkoholisieren. Was mehr ist halt sehr aufwendig. Das kann man in Österreich nicht machen. Das wird nach Deutschland geführt und kommt dann wieder retour und Mindestmenge und 50.000 Flaschen.
3.000 Liter Minimum, weiß ich schon.
Nein, 3.000 Liter geht es ja nicht aus.
Nein, machen sie. Aber kostet ein Lavin.
Nein, ist für mich gar kein Thema. Ja. Ich mache jetzt einen Traubensaft. Das geht ganz gut. Das merkt man.
Und ein bisschen unreif gepresst, wenn ich fragen darf, oder nicht? Also ein bisschen verschümmäßig oder nicht?
Schon mit der guten Säure.
Okay, weil das ist. Schon. Danke, weil das ist nämlich nicht unentscheidend.
Ja. So ist auch wichtig. Also nicht nur süß, sondern das braucht eine Säure, sonst ist es langweilig. Das fülle ich jetzt auch in die 0,7er Flaschen und geht gut.
Seit wann hast du das, wenn ich fragen darf?
Ich habe immer gehabt in die Literflaschen Weiß- und Rot-Traubensaft und jetzt habe ich gesagt, ich mache einen Rosé-Traubensaft in 0,7.
Und wenn ich da gleich mal fragen darf, ich war ja jetzt in Düsseldorf auf einer Messe unlängst, auf der Rolling Pin Convention und da war der Obsthof Retter. Kennst du, oder? Der hat zum Beispiel, glaube ich, einen Weichsel gehabt, was er war. Das hat in 0,7 in der Schlögerflasche, das ist in Rieslingflasche, nur 60 Euro kostet der.
Was ist ein Weichsel?
Weichselsaft.
Weichselsaft,
ja. Weichselsaft. Ja, ich glaube schon, dass das ein Weichsel war.
Oder, aber ja, das müsste verdünnen, ne? Das ist ja ein.
Nein. Saft, nicht Sirup.
Saft. 60 Euro, die Flasche, in der Rieslingflasche. Ich meine, das geht ja in die ganzen drei Sterne, weil gesagt, das Noma ist so, sind so.
Aber da tut man schon Schnaps dazu.
Ich liebe deine Gedanken.
Kein U-Boot, Erich, kein U-Boot. Du musst nicht sein Gesicht wie enttäuscht.
Das war geil, oder?
Jetzt weiß ich nicht. Ja, und das ist nämlich die Frage. Ich habe mir gesagt, mir hat es fast aus meinen Schuhen rausgehauen. Sag ich, was? Ich meine, ich bin ja auch ein Mensch, mich fragen die Leute, warum ich für da so viel verlangen kann, weil es darf nur das und das kosten. Und jetzt suche ich mir das einmal an. Die haben eine Philosophie, die haben ihre Standardgeschichten, dann haben sie ihre hochpreisigen Geschichten, wo sie für drei Sterne gehen. Das heißt, für das Menü, keine Ahnung, 290 Euro, für die Softbegleitung, sonst dann einmal 250, für die Getränkebegleitung. Und wenn du dann einen Soft dabei hast, das muss schon herausragend sein, da brauchst du Geschichte zum Erzählen. Das ist das. Du hast ja zum Beispiel mal einen weißen und einen roten Traubensoft gehabt, in der Liter war für Privat oder für Gastro wahrscheinlich, oder? Mhm. Als Soft. Wenn du jetzt in die Flaschen anfühlst, was für Background hast du da, was für ein Hintergrund? Gedankengang, meine
ich. Ich wollte was Neues probieren. So habe ich zwei gehabt, das Sortiment verkleinern, mache ich einen. Mache einen Rosé. Hat auch nicht jeder. Ist was Neues. Und jetzt waren wir wieder Skifahren in Großadel. Der hat von mir einen Wein, das Chalet auf Holzleben. Und der macht dann so, bietet dann fällt es mir nicht ein. Wurscht, irgendein Essen.
Alkoholfreie Begleitung?
Nein, irgendein Essen, Fondue.
Fällt mir gar nicht einmal ein.
Magst du Fondue, kriegst eine Flasche Wein dazu. Und weil es jetzt sehr familienfreundlich ist, sagt er, kriegst du da Flaschen Traubensaft dazu. Mhm. Und das sind die Kunden von morgen.
Ne? Und das ist genau das, was du an die fragst.
Er hat jetzt mir zugezwinkert, das habe ich sehr süß gefunden, das ist für mich überhaupt geil, oder? Ich, der sich seit Jahren mit allem, was er hat, sträubt wie ein Schnellleopard. Aber Habe ich erzählt, dass wir unsere Rezeptur haben, gell?
Ja, ja, aber ich habe das auch vor 2 Jahren gesagt, mach das. Und du hast gesagt, nein, kommt sicher in die Tüte.
Genau, sicher.
Machst du jetzt einen Saft?
Wir machen es tatsächlich so, das Entalkoholisieren finde ich obszön. Und was mir auch noch nicht gefällt ist, nicht nur, dass es extrem aufwendig ist, extrem teuer ist, sondern ich glaube, es bringt überhaupt gar nicht das, was ich eigentlich sagen will. Bei uns geht es ja darum, Streuobst. Also wir haben ja ein eigenes Thema. Und damit ich den Geschmack überhaupt von dem noch drinnen habe, muss ich auch den Urstoff rein tun. Also best gesagt, an etwas, wenn es geht, etwas unreif pressen, nehmen wir einmal Verschü. Das Gute ist, Streuobst ist generell von der Säure immer sehr hoch. Es ist generell nicht immer brutal ausgereift, weil wenn der Wind das alte Obst runterhaut, dann pressen wir es trotzdem. Das heißt, wir nehmen uns die säurebetonteren Säfte und wir sind draufgekommen, wenn du mehr Pfiff und mehr Aroma reinbringen willst, musst du halt mit Tees arbeiten. Wir haben uns da ein bisschen an diese Sparkling Teas ein bisschen, nicht jetzt geschmacklich, weil ich habe es immer noch nicht, sie liegen da im Frühkühlschrank, wir haben es immer noch nicht probiert, aber die Idee, die Quintessenzia von Bitter aus dem Tee sich ein bisschen zu leihen, das funktioniert da gut. Mhm. Also Gerbstoff nehmen wir uns vom Tee. Mhm. Wir haben extra einen Haufen Schwangere und Ex-Schwangere Freunde gefragt.
Na, willst du 0-0 machen?
0-0. 0-0. 0-0. Wir haben überlegt, ich hätte ja auch 5% oder bis zu 10% Wein nicht da können von meinem. Dann waren wir immer noch unter 0,5 gewesen. Aber ich habe dann gesagt, nein, ich mach's nicht. Weil ich glaube, dass das für uns vom Geschmack keinen viel Unterschied macht. Ich habe überlegt, aber ich habe gesagt, nein, wir machen es nicht, wir machen wirklich 0-0. Weil ich will einen Apfel haben, ich will die Essenz haben und ich will Spannung haben. Und Spannung entsteht durch diese verschiedenen Teemischungen.
Und jetzt machst du aber gleich 2 verschiedene.
Anna. Ich mache deswegen 2 verschiedene, weil ich einfach ausprobieren will, ob einer der Apfel oder die Birne besser schmeckt. Das ist jetzt reiner Testballon. Und ich habe gesagt, da wir immer 1000 Liter machen, machen wir 2x 1000 Liter und fertig.
Mhm. Und machst du nicht 2 500er? Nur mal so eine Frage.
Weil ich grundsätzlich so vom Aufarbeiten her mir ein bisschen an die Tanks anpassen muss, was der ihm für mir bereitstellt. Genau. Und durch das, dass er mit 1000er arbeitet und ich aber Strich verarbeiten muss, damit ich nicht eine Gärung provoziere und so weiter, muss ich leider, ist mir wurscht. Und eins ist fix, jeder, den ich bisher das erzählt habe, hat gesagt, probiere. Ich bin nur gespannt, wie viel Wiederverkauf das wird. Also ich bin gespannt, wie viele Leute das sagen, ich nehme da jetzt einen Karton mit, weißt? Das also glaube ich weniger.
Das Grundinteresse, das ist voll sagen, da. Ist, nein, da, ist voll definitiv. Da. Weil, wie kriegst du? Du kommst auch für eine Gastronomie und du kommst auch für eine Gastronomie. Na, oder du hast ja sehr viele Winzerkollegen. Wie reagieren die? Was ist der Spruch oder der Konsens da in Gals? Wie wird da drüber geredet?
Ein paar sagen, ist ja Trend, das geht wieder vorbei.
Ja, das haben wir schon oft gehabt, gell?
Das glaube ich
nicht. Weißt du warum? Also die Frage ist, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, wie bei einem Bier, so hart das klingt. Ich schätze mal, wir werden irgendwann einmal rauskommen bei einer Alkoholfreiquote zwischen 5 und maximal 10%. Mehr wird es nicht werden. Übrigens, wir haben letztes Mal die Statistik gekriegt vom Bier. In Österreich sind wir erst bei 3,5% ist alkoholfrei. Man glaubt, es ist viel mehr, aber es ist gar nicht so viel.
Ja, wenn 5 waren, wann ist drauf am Pferd?
Wahrscheinlich. Stürmer and Friends und dann sind wir bei 5%. Aber und in Deutschland ist es bei 6,5%. Also das heißt, sie sagen auch mehr als 6-7% ist nicht realistisch und beim Wein heißt es, dass das Potenzial auch nicht viel mehr ist. Also und wir reden von maximal 10%. Also 90% bleibt
also ich bin
Wein
bei
mit Alkohol.
Traubensaft gespritzt.
Das ist es ja im Grunde. So pervers es klingt, diese. Hast du diese Kopenhagen Sparkling Teas schon mal probiert?
Sagt mir nichts.
Ja. Die reißen die alkoholfreie Welt nieder.
Aber die sind richtig gut.
Die reißen die Welt nieder. Die haben es geschafft, dass mit eigenen Teesorten in der Kombination mit Spannung.
Hast du schon gekostet?
Nein, ich habe es leider immer noch im Kühlschrank. Ich möchte es mit der Eva ganz in Ruhe verkosten. Wir haben unsere Rezeptur zwar schon fertig, aber ich glaube, es geht in die Richtung. Und wir haben auf eins aufpasst. Schwangere, ich meine, das klingt jetzt blöd. Aber wir haben viele Leute, die halt irgendwie in irgendeinem Schwangerschaftsstadium die ganze Zeit sind und die unsere Sachen extrem gern trinken. Liebe Grüße an Max und Eva an dieser Stelle, die wahrscheinlich vielleicht sogar heute, morgen, übermorgen ihr drittes Kind kriegt. All the best on this point. Auf jeden Fall, und die lieben das, solche Sachen, und die wollen halt einfach zwischendurch auch was trinken. Und da muss aber der Geschmack da sein. So wie bei der Trauben, beim Verschü, finde ich, muss das beim Apfel oder bei der Birne auch was Kerniges sein. Und ich glaube, das geht. Also ich glaube, es geht.
Aber du holst wieder andere Leute mit ins Boot, zum Beispiel Schwangere, gutes
Alternativ.
Beispiel. Wir haben jetzt ein Spätzl von mir, den habe ich vorletzte Woche oder vor Weihnachten auch plötzlich habe ich gefragt, hey, hast du ein Bifter da für mich? Ich möchte gerne wieder mal was essen. Mein Nachbar war ein Stückchen vorbeigehört und ruft mir an, hey, was denn, meine Frau ist so schwanger. Hast du jetzt Vegane zum Kosten?
Hast du Bio.
Genau, jetzt kriegst du Bio. Ja, und dann hast du ein veganes Datei und dann bedienst du das halt auch. Und früher mal alles belächelt. Aber ich glaube, alles hat, also das Gute wird auch da bestehen. Wenn du dann Scheiß machst, wird das auch weg.
Aber ich denke mal, was tut's weh, wenn jede zehnte Flasche so ist? Tut doch nicht weh. Ist doch scheißegal.
Ja, wenn ich die vor zwei Jahren so reden gehört habe.
Ja, stimmt eh.
Weiß wieder ganz was anderes, gell?
Ja, das stimmt. Man muss jetzt fairerweise sagen, gut ist, dass wir schon Richtung 100. Folge gingen und wenn man ein bisschen zurückkocht, es darf ja auch eine Weiterentwicklung, genau, es darf ein bisschen Entwicklung sein. Die Lernkurve ist flach, aber sie ist da.
sie hebt zwar nicht richtig an, aber...
Nein, richtig an hebt das nicht, aber wie siehst du das Thema aber generell des Alkoholkonsums? Weil das ist ja der zweite Punkt, der gerade durch alle Medien geht. Hast du mitgekriegt, was die letzten Tage wieder gekommen ist von den großen... Schnapskonzernen wie Pernod Ricard und Jim Beam und so weiter, die sagen, sie sitzen auf, ich habe leider die Zahl nicht im Kopf, aber eine zweistellige Milliardensumme an Lagervolumen, die sie nicht verkaufen können. Jetzt ist die Gretchenfrage, warum?
Das ist mit Schnaps, da kenne ich mich nicht aus.
Aber die haben viel Weingüter und Champagner, also das ist jetzt, das sind nur Konzerne, so wie zum Beispiel auch der LV.
Louis Vuitton Moët.
Ganz genau, dann, das genau. Hennessy und auch Moët haben echt Probleme.
Das sind, glaube ich, in Österreich viel zu klein strukturiert. Also natürlich spielen wir es auch, aber ich habe viele Privatkunden und Hotels und Gastronomie und.
Merkst du einen Unterschied von jetzt wie vor 5 Jahren? Also jetzt nehmen wir mal das Corona-Thema ein bisschen ausgenommen.
Das, was mir auffällt, ist Rotwein kräftig. Das ist gut zurückgegangen, ja. Aber
also viel Alkohol und Rot ist weniger. Mhm. Weiß und wenig Alkohol mehr?
Schon, ja.
Vor allem, du hast ja ein Rosé mit 10,5.
Genau, das geht richtig gut, ja.
Das Thema Rosé ist ja eigentlich saugeil.
Es ist so, modern wieder. Ne?
Saugeil.
Das geht auf und ab und da sind wir gut dabei, ja.
Saugeil. Und weißt du, das, ich glaube, das ist gekommen, um zu bleiben. Weil viele Leute, die jetzt im Alter sind, die sagen, es ist nicht so stark, hat mehr Frucht, vereint auch die Welt vom, nehmen wir es einmal best gesagt, von der Rotweintraube, aber ins Leichte eine, nicht deppert.
Hm. Ich meine, Rosé war ja vor 20 Jahren auch ganz woanders. Was ist.
Ja, also, oder keiner interessiert. Hat jeder gesagt, das ist ja kein Schwanz interessiert.
Und, aber was ich jetzt gerade sagen wollte, wir haben letzte Woche, wo wir uns getroffen haben, Erich, haben wir es schon mal angesprochen, weil wir es oft schon thematisiert haben, dass im Mittelburgenland zum Beispiel die klassischen 100% Rotweinbauern, die echt ein Absatzproblem haben. Die sitzen wirklich auf einer richtigen Latschen Wein und das bemerken wir in Österreich auch schon.
Ja, kennst du da wen?
Ich glaube, in Österreich, was haben wir nicht einmal 1% von der Produktion weltweit.
Nein, aber das ist ja nicht, aber das ist nur Österreich. Jetzt stell dir vor, Österreich ist jetzt abkapselt. Kennst du Leute in der Blaufränkisch-Gegend oder Zweigelt oder sonst was, die sagen, du, wir haben echt ein bisschen ein Problem.
Weiß man eh, dass so ist.
Nein, aber ich sag, spürst du das selber, merkst du das? Deine Freunde, die sagen, hey, das ist echt ein Scheiß, wir sind existenziell, schau her, danke für dein Pinot Blanc, gell? existenziell bedroht. Siehst du echte Bedrohung, dass die Rotweinwinzer gegen die Wand fahren?
Nein, sicher nicht.
Glaubst du, dass einige eher Richtung leichter oder weiß oder sonst was wieder ein bisschen gängen?
Weiß nicht. Also, hauptsächlich Rosé dann.
Okay. Das heißt, früher abrissen.
Du hast einen Weißweinstock und Weißweinrieder ausgerissen, hast den Cabernet Franc gepflanzt, oder? Mit der Absicht da, weil die später reifenden Trauben eigentlich jetzt durchreifen können.
Ja, und als früher kommen, ja. Also, das heißt, man kann aus die guten Rotweine theoretisch ein Rosé machen.
Ja.
Weniger Alkohol haben sie aber dann auch nicht.
Doch, muss es nur früher ernten.
Achso.
Ne, früher war die.
Du hast nicht aufgepasst.
Ja, stimmt, ich hab nicht aufgepasst.
Aber ja, früher war es so, dass die Roséweine waren ja eigentlich Softabzug von Rotwein, dass der Rote mehr Konzentration
ganz
hat.
Ganz genau. Das ist ein anderer Zugang, ne?
Anderer Zugang. Aber mittlerweile machst du, wie glaube ich 99% von den anderen, das heißt, du machst einen Roséwein 100% aus der Traube, genau mit Absicht Roséwein und nicht mit Soft, nicht durch Saftabzug. Und genauso haben es geschmeckt früher, oder?
Hm. Botschert.
Ne? Botschert. Was ist der Unterschied? Technisch erklären wir es, weil ich verstehe jetzt gerade den Unterschied nicht.
Ich lese jetzt einen klassischen Zweigelzeuge mit 18 Grad. Der Wein kriegt dann 12, 5, 13 Alkohol. Mhm. Jetzt tue ich dir einen Saft entziehen aus dem Tank. Und der Saft, was wegkommt, wird dann der Rosé. Und der andere wird halt natürlich konzentriert. Abfallprodukt, mehr oder weniger.
Also das heißt, der erste Saft wird zum Rosé. Und der letztere wird zum Rotwein.
Nein, verkehrt. Der ganze, das kommt durch den Rebler in den Tank rein, ich sage 10.000 Liter und 4.000 Liter tue ich weg für den Rosé.
Ah, okay. Das ist der
gleich... Das Saft-Schalen-Verhältnis ist ein anderes, nicht? Mehr Beeren, weniger Saft, mehr Farbe, mehr Kraft, aber mehr Intensität.
Aber das ist in der Meisterstandzeit, du hast das weg.
Ja.
Ja, noch im Pressen nicht.
Der Rotwein verkehrt ja auf der
Schalen.
Auf der Schalen.
Ja, und da ziehst du es am Ober. Also das für unsere Zuhörer, die was das nicht verstehen oder was nichts darunter vorstellen können, was 10.000 Liter hast mit einer gewissen Mesche gut drinnen halt, mit Kerndl, mit der Schalen.
Mit den Beeren.
Genau. Und oder du hast nicht mehr 6.000 Liter drin, mit dem genauen gleichen Verhältnis von den Beeren. Ganz ist genau. Natürlich ganz besonders, dass mehr Auslagerung, mehr Pektine, mehr Farbe, mehr Körper, mehr Kraft.
Wird es so gemacht, dass man oft sagt, okay, ich presse den sofort ab, damit ich eigentlich einen Weißwein draus mache aus den
roten Trauben? Gibt's auch, ja. Mache ich aber nicht.
Wie siehst du diese Geschichte? Weil ich habe sowas schon probiert und ich war höchst begeistert, weil du das nicht erwartest. Also die Erwartungshaltung und das, was du da reinrührst und trinkst, sind wie zwei Welten. Es ist wie ein durchsichtiges Ketchup, Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja. Und ich war so geflasht, dass ich gesagt habe, das war eine Bombe.
Das heißt, dann gleich presst er, aber nein, mit dem habe ich keinen Bezug. Dann
okay. Gibt es in Österreich auch, glaube ich.
Gibt es, glaube ich, nicht, aber
ich habe so viel. Oder ich geschaut, gibt es schon zwei, drei, was sie machen.
Wir haben das, wie wir unterwegs waren, bei unseren Weinreisen gesehen und ich muss sagen, ich war geflasht.
Franzosen habe ich gesehen. In der Schweiz haben wir im Tessiner haben wir gehabt, der Melo. Okay. Das ist ein Privo oder sowas. Der hat einen weißpressten Melo gehabt. Echt geil zum Trinken, war cool.
War geil, ganz besonders. Frisch.
Und vor allem die Geschichte, was du erzählen kannst, ist natürlich ganz besonders. Blaue Wittbacher machen es viel.
Weißt du, es ist geil zum Trinken.
Was regst du da aus, Serich?
Das ist auch nichts für einen Kindergeburtstag.
Nein. Also das ist nichts, was du sagst, bring mir zum Sprudel.
Nein, der Rubens-Rompfass ist natürlich viel intensiver. Ist ein 21er-Jahrgang, das heißt, der hat auch Zeit gehabt. Der war 18 Monate im ecuadorianischen Rumpfass, übrigens von 1978. Also da seid ihr Jungspritzer.
Und das ist riecht wie das Rumtopf von Eskimo.
Nein, voll. Wie man das Rumfassel, das Eis.
Rumfassel,
das Eis raus.
Ja. Das meine ich. Oder aber eher so ein bisschen...
Wie kommt man auf so?
Malaga-Rosinen.
Malaga ist gut.
Ja, trifft's genau. So, die Idee war das, ich habe es glaube ich eh schon ein, zweimal gesagt, die Idee war, wir haben uns in England von Peter Mitchell ausbilden lassen. Und der Peter Mitchell hat damals gesagt, bei allen Ausbildungen gesagt, auf gar keinen Fall sollen wir mit Holz umeinander, weil Holz ist unprognostizierbar und es ist unberechenbar. Und dann haben wir gesagt, oh, das interessiert mich. Und dann hat er gesagt, warum macht es nicht? Weil es biologisch ein Problem ist. Weinfässer sind, wie er es nennt, der war Biologe und Chemiker, er hat gesagt, es ist ein instabiles und vor allem auch nicht sauberes Metier. Und dann habe ich überlegt, sauberes Metier, ich brauche ein Schnapsfassel. Schnaps ist vom Metier her sozusagen sauber, also es ist bakteriell rein.
Ein Fass darf ja nicht leer stehen. Ne?
Genau. Aber deswegen nehme ich nur gebrauchte Schnapsfässer, weil du dort drinnen die bakterielle Belastung nicht hast. Mhm. Vor allem bei 6, 7, 8 Alkohol hast du ein Riesenproblem, weil wenn da zu viele Bakterien sind, dann geht das sofort durch. Und dann haben wir herumexperimentiert und diese ecuadorianischen Rumpfe, ich habe eigentlich meinen Dealer, mein Fasseldealer in Deutschland, in Eder, den kennst du sicher auch, angerufen und gesagt, du, also den Vertreter gesagt, du, ich brauche halt gern Fassel aus, hätte gern was aus Kuba oder sonst was. Und er hat gesagt, nein, das geht gerade wegen Embargo und was weiß ich und hin und her geht nicht. Mittelamerika kann ich da was besorgen. Und ich gesagt, ist mir eigentlich eh wurscht. Hauptsache es ist alter Stoff und er ist richtig geil. Und er hat gesagt, passt, warte ein paar Monate und dann besorge ich da was. Und dann hat er von 1978 diese Rumfasseln, ich schwöre, dass du da die Nasen reingehalten hast, bis davor gekommen, wie der Pablo Escobar, wenn er das erste Mal die Nasen richtig fett bei uns auf dem Berg in Schnee reingehalten hat. Und da haben wir dann sozusagen diesen Rubens eine da. Und warum haben wir den Rubens eine da? Weil er so langweilig war. Der war so fad, dass ich gesagt habe, der Hund braucht jetzt einen fetten Punch. Und genau das haben wir ihm verpasst. Und drum eiern wir mit Holz. Übrigens, du hast gerade als erster, übrigens, das hast du noch nicht einmal gesehen, ja, stimmt. Ich habe gerade wieder die frische Lieferung von meinen Tony-Fässer aus Portugal gekriegt.
Geil. Aber das ist, ich glaube, das ist halt für Gastronomie, stell dir vor, da geiles Zwischengericht, irgendwas kaltes, Salat Nischweiß oder sowas.
Oder brauchst du dann einen Freak, ne?
Brauchst du einen Freak dazu, ja. Dessertmäßig, ja. Finde ich mega, mega cool. Stell dir vor, du machst jetzt so ein Donkerbohnen-Eis mit, keine Ahnung, mit weiß nicht, oder Panna Cotta mit Malaga-Rosinen, irgend sowas.
Oder Profesen oder irgendwas, was ein bisschen...
Sowas, weißt du, und dann hast du das genau das gleiche im Glas drin, das erwischt fast nirgends. Und das ist natürlich mega geil mit sowas. Ein Sprudel, leicht und frisch. Ich habe selber eigentlich schon bei mir mitgehabt, die ganzen Sachen. Du kennst den an, die sind auch eigentlich schon
länger. Wir haben schon geredet vorher.
Ja. Die anderen Winzerjungs, die sind auch geschmeckt, aber die sind ja fast ein bisschen zu brav gewesen teilweise. Wie wir beim Angesessen sind, beim Andi drüben.
Mit 6 Alkohol.
Ja, es ist was anderes. Es ist ja der Starter, gell? Es soll aber, die Existenzberechtigung ist leicht fruchtig. Das, Rubens Rumpfers, ist was anderes. Das ist eine andere Nummer. Das ist für uns eher, da wichsen wir uns einfach an Ober und sagen, das ist einfach, taugt mir selber, muss ich ganz ehrlich sagen. Übrigens, wie gesagt, alte Birn Rumpfers, nicht vergessen. Heute gebe ich dir was mit. Für deine Oldies.
Ach so, ja, hast du gesagt, dass du noch was hast, ja.
Extra auf Zeiten da.
Das hat nämlich letzte Woche bei der Vierviertel-Battle war das zur Weinbegleitung dazu und das hat mega geil gepasst. Zum Dessert.
Darf ich dir nur einen kleinen Schluck geben?
Das freut mich. Ich muss noch fahren. Ich muss den Patienten noch heimbringen zum Urlaubsort. Bad Schallerbach.
Und wie viel müssen wir schlafen gehen?
Da müssen wir Gas geben. Schluck, Schluck, Schluck.
Erzähl mir ein bisschen was über die Region Gals. Ich meine, es ist ja, glaube ich, du hast gesagt, 70 Winzer gibt es. Die größte Weinbauregion in Österreich ist, glaube ich.
Wir haben 1200 Hektar gehabt. Das ist auch rückläufig. Jetzt haben wir Gals, wir haben knapp 1000 Hektar. Ja. Die Betriebe werden weniger, die Betriebe werden größer oder die Weingärten werden gerodet und werden dann landwirtschaftlich genutzt. Aber Zukunft schaut halt schon, es ist rückläufig, ja.
Ist das bei euch ein Thema, weil ihr schon verdammt für Windrallen stehen habt? Dass
nein, dort wo die Weingärten sind, ist...
Keine Windrallen und die PV-Anlagen?
Nein, das ist mehr draußen mit der Autobahn.
Okay, weil das ist ja auch ein Thema, was man sagen, Bauern und sagen, hey, bevor ich da mit dem Getreide mal drum tue oder es verbracht wirst, was kriegst du für einen Hektar? 700 Euro kriegst du nichts. Da lasse ich dann einen Energieanbieter, PV-Anlagen draufbauen und kriege das 10-fache davon. Ja. War natürlich schon für die Region.
Also für alle Flat Earthers bringt nichts.
Was? Weinbauern?
Nein, irgendwelche alternativen Sachen draufstehen. Wurscht, jetzt weiter.
Nein, Gals, ja, größter Weinort Österreichs. Wir sind gut aufgestellt, wir haben einen super Weinbauverein. Wir sind, Stärke sind wir miteinander, also da gibt es ein Gegeneinander. Wir machen einige große Veranstaltungen ganz Jahr. Jetzt im Frühling ist der
Volksfest.
Weinfrühling. Dann Wein mit Weitblick. Was haben wir noch? Volksfest.
Wenn ich das Loch im Gesicht sehe, sehe ich schon. Ey, dort, wo du schon gelegen bist, da habe ich wahrscheinlich noch nicht einmal hingeschaut. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Dann haben wir noch im Herbst Martini loben mit der Gastronomie. Martini-Gansel. Ja.
Wenn jetzt mich gerade was du ansprichst, Gastronomie, ich meine, 70 Winzer. So, also wenn ich irgendwo reinfahre und ich sehe Weinreben, erstens einmal üben nehmen will, das ist, da kommt der Kribbel bei mir auf, wenn Wein einfach ein Hobby auch von mir ist, der Genuss. Und wenn ich in so eine Region fahre, dann warte ich eine gute Gastronomie dazu, weil in Gals sind ja einer der bekanntesten Winzer, wo was wir in Österreich haben, wirklich die, was das Weinbild auch mitgeprägt haben. Aber meistens hängt die Gastronomie wegen nach. Wie ist das in Gusberg?
Naja, ein Spätzle tat jetzt, wir hätten da beste Lage, sagst ein paar hundert investieren wir und dann machen wir einen Wirtshäusl. Bist bereit dafür?
Komischerweise fragen wir das öfters Leute. Mit mir war jeder irgendwie bereit, einen Wirtshäusl zu machen. Ich sag's noch nicht gestern, ich muss hackeln, oder wie?
Nein, aber erzähl mal. Du darfst ja wissen, wie es geht.
Ich weiß definitiv, wie es geht. Schlafen in einem Hotel, ohne dir was zu bezahlen. Das weiß ich zum Beispiel auch. Das ist so
eine Geschichte. Viel schlucken ohne umfallen.
Genau, das ist auch ganz wichtig.
Ja. Nein, natürlich, was überbleibt, ist die Familienbetriebe. Wenn du willst, es ging nicht was, ja. Aber das Fischrestaurant zugesperrt. Wager war bekannt.
Ist das zugesperrt, echt?
Der Bruder hat weiter gemacht. Der macht jetzt nur mehr einen Fischverkauf.
Was gibt es jetzt bei euch in Gals? Was gibt es gastronomisch?
Da gibt es Jackis Mühle. Jetzt Ball, jeder Event ist bei ihm, Bonfoy, Familienbetrieb, geht super. Am Kirchenwirt.
Ja, wieder mal ein Kirchenwirt.
Ja. Birkenhof hat nochmal so sporadisch offen.
Kenn ich?
Ja. Ja, dann ist schon zusammengerannt.
Ja, heimlich wird,
haben wir heimlich wird.
Das war klar eigentlich, gell?
Ist auch nicht. Also eigentlich nicht mehr viel.
Schade
eigentlich. Für das, dass so eine Konzentration an guten Wein ist und so viel Leute und ich fahre. Schon halbwegs Leute hier, das darf man nicht vergessen.
Ja, dann haben wir ein paar Heurige.
Sogar ich war mit der Firma schon in Gals.
Mhm. Wie viel Einwohner habt ihr überhaupt?
Um die 4.000.
Naja, ja. Groß ist es. Aber wenn ich mir denke, weißt du, wenn ich jetzt 70 Winzer habe und ich sag 20 bis 25 sind wirklich sehr bekannt, glaube ich. Und die, was wirklich permanent besucht werden von Händlern, von die, was Kunden mitnehmen, generell von Weinreisenden. Und das ist ja eine Masse an Leuten. Da denke ich mir, wo gehen die dann hin? Die suchen ja alle was. Ich meine, natürlich, was halt in Gals auch mittlerweile schon verbreitet ist, mein Tata natürlich beim Winzer. Ja. Muss man jetzt auch sagen.
Das heißt, du brauchst nirgends mehr hinfahren.
Das gute genau, Zeit du brauchst überall. Eigentlich nirgends mehr hinfahren. Kennst du das?
Ich glaube, das Essen wird überbewertet.
Ich glaube, es ist ein bisschen unterlagert.
Ein guter Snackerl.
Sonst geht es so wie mir und bei dir meistens. Dass ich am Nachmittag erst schon ziemlich abgekackt bin. Da war ich mal bei einer, war der Bittner an, die hat den 40er Fähr gehabt. Und ich habe gerade meine Heilfastenphase hinter mir gehabt und ich glaube, 3-4 Tage später habe ich aufgehört und bin nach Gals gefahren. Und stehen wir beim Andi so im Hof, hast du eh lauter Spätzle feiern und die ganzen Winzer. Und da wird halt, da ist halt wirklich ein Bomben nach der anderen aufgemacht worden. Weißt du, nicht so, der eine kostet 10 Euro, der andere vielleicht einmal 30 Euro, dann 20 Euro, sondern 100 Euro, 400, 80 Euro Champagner dort, dass du das Socken, die du eigentlich nie trinkst. Ich denke mir, ja, passt, du darfst du nicht austreiben, was die, und dann kommen sie her und, ey, aber du hast, sauf jetzt mal aus, das kommt schon nächstes. Sag ich, hey, ich hab grad, was, ich bin gerade überhaupt nicht im Trinken drin. Und, ich glaube, 2 Stunden hat's gedauert oder so irgendwas.
Ich wiederhole, der Stürmer sagt, ich bin gerade nicht so drin. Das müsst ihr euch merken, das könnt ihr euch sogar ins Tagebuch reinschreiben, das ist sehr
wirklich Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, dass ich mir dann aufgewacht bin. Hat mich angemeldet auch sogar, ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie mir die ganzen Beißel mitgenommen, haben sie mir ein bisschen herzagt. Ich weiß gar nichts mehr.
Richtig schon gerissen. Haben sie dann Frischkäse ins Gesicht geschmiert und ein paar Solette draufpickt?
Wir haben sie einfach einen Pimmel auf dem Stirn gemalt.
Die Kinder sagen immer, wann kommt der lustige Andi wieder?
Der lustige Andi.
Naja.
Ich habe mir das Privileg, ich schlafe immer bei einem. Erik darf immer schlafen. Ich meine, ab und zu schaffe ich es gar nicht zu euch auf. Das ist auch schon passiert. Und mit den Kindern berichten Spaß. Und mit den Einäugigen.
Liebe Leute, wir haben jetzt noch ganz einen wichtigen Punkt, bevor wir sozusagen den Sack zumachen.
Ist schon soweit.
Ja. Weißt du, was wir noch haben? Wir haben immer eine wichtige Rubrik und die, da haben wir jetzt einen Jingle aus. Ich jingle ab.
Die Henkersmahlzeit.
Das heißt, wenn du jetzt morgen in Holzpyjama springst, wenn du morgen abnippelst, was ist der Henkers Mahlzeit und der Henkers Getränk? Gerne ein kleines Menü, gerne mehrere Getränke. Was würdest du sagen, was ist deine Henkers Mahlzeit für dich persönlich?
Wenn du Durst, trinken wir mal ein Bier.
Ein Gäuser oder ist das wurscht?
Ich nehme drum auch.
Drum ein Bier, ja.
Ja. Als Vorspeis, wenn man denkt, irgend so ein Beef Tartar, weiß nicht, kennst du irgendwen?
Ja. Also jetzt auch mal behaupten, vom Stürmer, das Beef Tartar ist gar nicht so schlecht.
Ja, Stürmel.
Dann hätte ich gern vom Rehkitz ein Herz mit der Leber und ein Waldviertler Erdäpfel dazu.
Warte mal, Rehkitz, Herz und was hast du gesagt?
Die Leber.
Leber.
Dann Saft.
Weil es noch nicht so belastet ist von der Safferei. Ah. Und wie riechst du das her? Kurzbraten oder?
Ganz geschwind anbraten, ganz kurz. Mhm. Wein dazu.
Was für ein Wein? Was für ein Wein?
Jetzt wird es interessant, was für ein Wein.
Rotwein natürlich.
Ja, aber was? Ist klar, aber was? Aber das ist dein letztes Essen. Da, Alter, da kann der, was der da fliegt, von
nein,
die ganze
so
Welt fliegt. Ne?
Ja, so ein kräftig. Ja, blaufränkisch.
Aber er bleibt daheim, das finde ich geil.
Ja.
Aber druckst du denn außer was?
Das hätte eine piemontesische Vollgranaten sein können.
Nein. Wichtig
okay, Laufränker?
Gut und viel.
Von wem? Von wem?
Jetzt darfst du das ruhig sagen. Nein, ist nicht entscheidend.
Okay.
Es muss der Jahrgang passen. Es
nicht,
muss
nicht ein Hersteller, sag uns zumindest die Lage.
Ungerberg.
Mhm. Passt, das reicht.
Und die Nachspeise bin ich ganz einfach gestrickt. Marillenmarmelade, Blatt Schinken.
Hm.
Ja, so.
ich hab gerade was eingesagt.
Den trinken wir zum Frühstück.
Genau, Frühstück ohne Kopf.
Transecco. Aber leider haben wir keinen mehr.
Jetzt haben wir gar nichts.
Jetzt müssen wir aufhören, weil zum Trinken haben wir nichts mehr.
Ja, Wahnsinn, ist die Zeit rennt schon wieder dahin. Irre, unvorstellbar. Wir könnten eigentlich nur ein bisschen dahin rennen die ganze Zeit.
Aber ich würde sagen, wir sagen heute vielen, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Es war sehr geil.
Mir hat es voll getaugt. Danke, Andi.
Das Lampenfieber ist dann jetzt am ersten Mal weggegangen zum Schluss.
Also vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. War richtig geil. Also danke an das, was du machst. Ich muss sagen, ich freue mich auf die anderen Flaschen, die du mir dankenderweise da lässt, die der Stürmer ja leider schon kennt.
Ja, vielleicht tun wir noch einen auf.
Vielleicht haben wir noch einen auf. Liebe Grüße
von meiner Seite an die Mama, Emilia, an den Hansi, Papa, an den Werner, deinen Bruder und natürlich an
Andrea, deine Kinder. Nur mal die Andrea nicht vergessen. Andi.
Niemals die Andrea vergessen.
Andrea und
übrigens,
die Kinder.
Schöne Namen kommen öfter vor. Gell?
Das ist mein Lotto Sixer.
Übrigens, das ist ein mega sensationeller, granatenstarker, wie du sagen wirst, Abschluss. Damit sagen wir, schöne Woche. Übrigens, wir haben nächste Woche absolute Mega-Folge. Ihr werdet euch in die Hosen gaxen. Ihr werdet es dann sehen. Auf jeden Fall viel Spaß. Dankeschön fürs Zuhören.
Danke, Andi.
Lieber Herr Schumann. Dankeschön, Andi. Das war mega.
Ja, ich von meiner Seite einen schönen Dank. Bleibt sauber und bringt mir Schumannweine.
Genau. Und scheißt den Herrn Stürmer nirgends zu. Pfiat euch. Ciao, Baba.
Servus.